In 1. Mose 1, 28 finden wir einen der schönsten Verse der ganzen Bibel, oder? Was steht dort, was viele junge Paare oft lesen, wenn sie kurz vor der Vermählung stehen oder danach? Und da heißt es: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gottes Plan mit der Schöpfung war es also, einen Mann und eine Frau als ein Fleisch zu vereinen durch den Ehebund aus 1. Mose 2, 24, damit sie Kinder haben sollten. Damit sehen wir gleich zu Beginn der Schrift, noch vor dem Sündenfall, dass Gottes Plan die Familie war, als ein essentieller Bestandteil seiner Schöpfung und damit auch ein essentieller Bestandteil der ganzen Gesellschaft. Und es sind die Familien, die in Gottes Wort immer wieder im Mittelpunkt standen. Gleich bei der ersten Familie, also bei Adam und Eva, als sie Kinder bekamen, sehen wir, wie die Fürsorge in der Familie doch eigentlich aussehen hätte sollen, als Kain in 1. Mose 4 von Gott gefragt wurde, mit der forschen Antwort von und fleischlichen Antwort von Kain, in Vers 9, 1. Mose 4, 9, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und die klare Antwort hätte eigentlich sein müssen, ja, genau richtig, du sollst deines Bruders Hüter sein. Denn so soll die Verbundenheit und das Miteinander, die Fürsorge in der Familie sein, als eine unverrückbare Liebe und Einheit. Als Gott dann die Flut schickte, wen ließ er am Leben? Nicht Noah allein, sondern seine ganze Familie, damit sie nach der Flut als essentieller Bestandteil den Neuanfang gestalten sollten. Als Gott mit Abraham einen Bund schloss, um was ging es dort? Um die Nachkommen, richtig? Es war der Segen für die ganze Familie. Und auch im Rest der Schrift sehen wir es immer wieder, das gleiche Bild mit dem Fazit: Gott ist die Familie wichtig. Sie ist ihm sogar sehr wichtig. So wie Kinder ein Segen sind, so ist auch die ganze Familie ein Segen. So wie die Ehe ein Abbild der Dreieinigkeit Gottes sein soll, ist auch die Familie ein Abbild der Dreieinigkeit Gottes mit der Beziehung von den Eltern zu ihren Kindern, wie Gott der Vater gegenüber all seinen Kindern. Das sollte das Bild und das Leben der Familie heute sein. Doch wenn wir in unsere Gesellschaft heute schauen, sehen wir ein komplett anderes Bild. Ist es nicht so? Denn in kaum einem anderen Bereich sehen wir solch einen geradezu unaufhaltsamen Zerfall wie bei der Familie. Wir sehen geschiedene Familien, alleinerziehende Mütter, elternlose Kinder. Immer wieder das gleiche Bild. Zerrüttete Familien überall. Und wenn die Familien auseinanderfallen, wird auch die ganze Gesellschaft auseinanderfallen, weil ihr das essentielle Bestandteil fehlt, nämlich die gesunde Familie nach Gottes Plan. Und aus diesem Zerfall sehen wir ein weiteres Problem, eine weitere Sünde unserer Gesellschaft, denn wir leben in einer kinderzentrierten Gesellschaft. Vielleicht denkst du jetzt, wie passt das zusammen? Der Zerfall der Familie und dann Kinderzentriertheit? Genau richtig. Denn eine klare Definition hilft dir sehr weiter, denn eine kinderzentrierte Gesellschaft bedeutet, dass man die Nöte der Kinder als Priorität über allem anderen stellt. Und darum geht es auch heute, oder? Guckt in die Welt, gibt den Kindern alles, was sie wollen, so wie sie es wollen, damit sie sich voll und ganz frei entfalten, wie sie es möchten. Lass alles zu, schränke nichts ein. So sieht es in unserer Gesellschaft heute aus. In vielen Schulen, wenn wir ins Kaufhaus gehen und einfach mal Familien beobachten, wir sehen das gleiche Bild. Lass sie los. Jetzt kann man aber hier auch wieder einwenden und sagen, Moment mal. Das ist vielleicht in unserer Gesellschaft so, aber nicht bei uns Christen und nicht bei mir zu Hause. Oder so wird es bei mir einmal nicht sein, wenn ich mal Kinder haben werde. Und es ist auch wunderbar, wenn es nicht bei dir so ist oder nicht so sein wird. Doch auch unter Christen sieht man zunehmend dieses Bild und die Tendenz der Kinderzentriertheit, wo sich alles darum dreht, erstmal überhaupt Kinder zu bekommen. Und dann, auch wenn die Kinder da sind, dreht sich alles nur um die Kinder. Doch was sagt uns das größte Gebot in Gottes Wort in Matthäus 22, 37? Du sollst den Herrn, deinen Gott, was lieben? Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Aber wie passt es hier zusammen? Warum springen wir jetzt zum größten Gebot? Ganz einfach. Das, was du am meisten liebst, das ist dein Gott. In was du dich am meisten investierst, das ist dein Gott. Und wenn das bei dir nicht mehr der Gott ist, der dich geschaffen und errettet hat, dann hat Gott ein Wort für dich bereit und das ist Götzendienst. Denn Gott hat dich und mich erkauft und gerettet, damit du Jesus Christus mehr liebst als alles andere und nichts anderes neben ihm. Nichts, das ist das größte Gebot. Du sollst deinen Ehepartner nicht mehr lieben, deine Kinder nicht mehr lieben, sondern Gott vor allem anderen. Und ja, das zweite Gebot schließt dann deinen Ehepartner, deine Kinder mit ein und alle anderen Menschen. Doch zuerst muss deine Liebe Gott gelten. Unanfechtbar, unantastbar, für ihn zuerst. Das ist das größte Gebot aus Gottes Wort. Und wenn diese Reihenfolge bei dir und in deiner Familie vorhanden ist, dann hast du eine Jesus-zentrierte Familie und keine Kinder- oder Ehepartner-zentrierte Familie. Doch dieses Bild sehen wir heute viel weniger, immer weniger. Und genau davor warnte schon Jesus vor über 2000 Jahren. Genau dieses Thema sehen wir in unserem nächsten Abschnitt hier in Markus 3. Und die sagt wirklich ja, denn hier in Markus 3, die Verse 31 bis 35, geht es um die wahre Familie Gottes und um radikalen Gehorsam. Und das soll unser Titel sein für heute Morgen, was ihr auch im Wochenblatt seht. Radikale Nachfolge in der ewigen Familie Gottes. Und hier in Gottes Wort, in Markus 3, finden wir drei Aufforderungen, damit wir als Teil der ewigen Familie Gottes ein Leben der radikalen Nachfolge führen. Drei Aufforderungen. Aber bevor wir in unseren Text einsteigen, wie immer, wollen wir uns vor Augen führen, was sagt eigentlich der Kontext? Weil es ist so wichtig, weil man oft immer, wenn man die Predigten hört, und wir schlagen auf Kapitel 3, 31 bis 35, dann sagen wir, okay, alles klar, wir gucken hier, wir gucken gar nicht weiter zu Kapitel 4 und wir gucken auch gar nicht davor, aber alles hier von Vers 20 bis 35 in Markus 3 hängt alles zusammen und auch das, was dann in Kapitel 4 kommt. Alles spricht zusammen in den gleichen Kontext. Und erinnert euch, ab Vers 20, 21 sahen wir zuerst doch den Widerstand der Jünger, oder? Als sie in Vers 21 dachten, Jesus sei von Sinn, sodass sie ihn von seinem Dienst wegholen wollten, weil sie die Berufung von Jesus einfach nicht verstanden. Dann, danach sehen wir diesen heftigen Widerstand der religiösen Leiter in Versen 22 bis 30, welche die Macht Jesu, mit der er lehrte und Wunder vollbrachte, ganz entschieden ablehnten, indem sie diese dem Satan zuschrieben. Und dann sehen wir doch die eindringliche Warnung von Jesus vor der unvergebbaren Sünde der Lästerung des Geistes, als die bewusste Lästerung und die bewusste Ablehnung des offensichtlichen Wirkens des Heiligen Geistes. Was wir gesehen haben, eine Sünde, die heute noch vollbracht werden kann, wie wir es ausführlich beim letzten Mal im Markus-Evangelium gesehen haben. Und nun, in unserem Text heute, in Markus 3, 31 bis 35, sehen wir den nächsten Widerstand und diesmal durch die eigene Familie Jesu. Und das bringt uns zu unserer ersten Aufforderung, damit du als Teil der Familie Gottes ein radikales Leben der Nachfolge führst. Und die erste Aufforderung ist hier, erwarte Widerstand gegen die Familie Gottes. Die erste Aufforderung, erwarte Widerstand gegen die Familie Gottes. Lass uns eintauchen, also in unseren Text hier endlich, in Markus 3, 31 und 32. Da heißt es, da kamen seine Brüder und seine Mutter, also von Jesus. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Die Jünger haben es nicht geschafft, Jesus von seinem Weg abzuhalten und ihn aus dem Blickpunkt zu kriegen. Die religiösen Leiter konnten Jesus nicht aufhalten und abbringen. Und jetzt aber kommt hier seine Familie und versucht, auch ihn von dem Weg abzuholen. Doch lass uns hier ein bisschen stehen bleiben und mal überlegen, okay, wir sehen jetzt endlich mal hier ein bisschen mehr die Familie Gottes. Wer ist eigentlich diese Familie Gottes? Oder die Familie Jesu vielmehr. Die Familie Jesu. Zuerst, wer wird hier in diesen Versen nicht genannt? Wer? Josef, richtig? Ja, Maria und Josef kennt man immer zusammen. Wo ist Josef? Josef war bereits seit einigen Jahren tot. Das letzte Mal, wo Josef erwähnt wird, war in Lukas 2, 51, in der frühen Kindheit von Jesu. Deswegen gehen die meisten Ausleger aus, dass er schon einige Jahre nicht mehr lebte. Hier sehen wir also nur Maria, die Mutter Jesu und die vier Halbbrüder Jesu. Warum Halbbrüder? Ja, weil Jesus Gott zum Vater hatte, durch den Heiligen Geist gezeugt wurde und seine Brüder hatten Josef als leiblichen Vater. Die vier Halbbrüder werden uns in Matthäus 13,55, hört einfach nur dazu, mit den Namen genannt, Jakobus und Joses und Simon und Judas. Und Jesus hat auch einige Halbschwestern, Plural, man weiß nicht wie viele, in dem nächsten Vers in Matthäus 13. Also man kann sehen, Jesus hat eine große Familie. Er hatte Brüder, Schwestern. Und ein weiteres wichtiges Detail, was wir zu diesen Halbbrüdern finden, ist in Johannes 7,5, wo uns berichtet wird, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ganz wichtig, einfach mal zu begreifen, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und es hielt an, dieser Unglaube, bis zur Kreuzigung. Und danach sehen wir dann, wie sich vieles änderte bei seinen Brüdern. Aus Lukas 2,7, was wir am Anfang gesehen haben, wissen wir, dass Jesus der Erstgeborene war. Warum ist es wichtig? Denkt einfach mal daran, wie das in der jüdischen Tradition war, wenn man der Erstgeborene war. Denn man hatte immer eine besondere Stellung. Denn nachdem der Vater gestorben war, nach der jüdischen Tradition, wer übernahm dann die Autorität neben der Mutter? Der Erstgeborene. Und als ich mir das so vor Augen führte, habe ich mir gedacht, dieser Erstgeborene war wer? Jesus, der perfekte Sohn Gottes. Man muss sich das mal vorstellen, so die letzten 15, 20 Jahre, wo Jesus die Autorität zu Hause übernommen hatte. Ich meine, allein schon in der Kindheit, wo die Eltern immer gesagt haben, sollen wir ihn heute irgendwie strafen? Wieso? Er hat nichts falsch gemacht. Dann die Brüder, die immer wieder versucht haben, sich zu kappeln. Wer hatte immer recht? Und dann wird dieser Jesus die Autorität als der Erstgeborene, als der Vater, als Mr. Perfekt, als das Familienoberhaupt. Aber es kam noch schlimmer besser für die Familie, als dann Jesus sogar im Alter von 30 Jahren den öffentlichen Dienst antrat und in Vollmacht lehrte überall, immer mehr Wunder vollbrachte, sodass ihm immer mehr Menschen folgten und dann auch immer mehr Feinde auftraten. Und das alles bekam seine Familie doch voll mit, sodass sie nur noch eine Sache im Kopf hatten, als sich die Lage immer mehr zuspitzte. Hier in Markus 3. Lasst uns Jesus abbringen oder zur Besinnung bringen und aus der Mitte des Geschehens wegholen. Vers 31 nochmal, da kamen seine Brüder und seine Mütter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Sie blieben draußen, weil es so voll war von Menschen, dass sie gar nicht zu Jesus kommen konnten. So ließen sie Jesus vor allen Anwesenden ausrufen, siehe, Jesus, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Noch hier wieder, so interessant, oder? Jesus, deine Mama ist da. Mami ist hier. Ich meine, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als ihr mal früher Quatsch gemacht habt und dann wurde vor allem gesagt, dein Vater ist am Telefon. Ich glaube, du solltest mal rangehen. Oder beim Geburtstag wirst du in den Nebenraum gerufen, deine Mutter ist gerade angekommen, sie will mit dir reden. Und dann hieß es nur so. Ja, so ein bisschen war es hier gewesen. Mama ist da, deine Mutter ist hier. Und als Verstärkung hat sie noch ihre Brüder, deine Brüder mitgebracht. Und so kamen sie hier, aber nicht, und das ist so wichtig, nicht um Jesus zu unterstützen, sondern ihm aus der Mitte wegzuholen, weil sie seinen Dienst und seine Berufung nicht verstanden. Wie so oft in der Nachfolge, denn Widerstand kam nicht nur von den religiösen Leitern, das ist eine Sache, die wir oft übersehen, sondern der Widerstand Jesu kam ganz oft aus seinen eigenen Reihen, wie wir es auch in Markus 8, 31, 35 oder bis 33 lesen, wo wir in 5 Jahren sein werden in der Markus-Betrachtung. Als Jesus seinen Jüngern seine Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung ankündigte, wer widerstand Jesus ins Angesicht? Wer? Mr. Emotional. Wer war das? Petrus, der engste Jünger. Mit der ernsten Reaktion Jesu dann in Vers 33 in Markus 8. Weiche von mir, Satan. Warum? Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus hatte also immer wieder in seinem Dienst, in diesen 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes mit Anfeindung und mit Widerstand zu kämpfen. Aber auch aus den eigenen Reihen. Von seinen Jüngern, seinen engsten Jüngern und auch hier von seiner eigenen Familie. Und Leute, genau so wird es dir ergehen. Nicht kann, sondern Widerstand gegen dich, gegen deinen Glauben, gegen deinen Weg der Nachfolge wird aus deiner eigenen Familie kommen. Vielleicht von deinem Ehepartner, deinen Kindern, deiner Tante, deinem Onkel und so weiter, besonders wenn sie ungläubig sind. Denn deine eigenen Familienmitglieder können komplett missverstehen, warum du Jesus nachfolgst. Warum überhaupt? Warum du Jesus so sehr nachfolgst, so hingegeben, so radikal. Und das wird auf Widerstand, auf Unverstand und auf Ablehnung stoßen. Ist es nicht so? Wer von euch hat nicht schon Ablehnung, Anfeindung, Lästerung aus der eigenen Familie erfahren? Nur weil man Jesus als Herrn und Heiland nachfolgt. Sodass sie dich vielleicht als Fanatiker beschimpfen, als eine Person, deren Gehirnwäsche unterzogen wurde, die nicht mehr klar denken kann. Warum? Weil sie deine Lebensweise einfach nicht verstehen und verstehen wollen. Kennt ihr das nicht? Anfeindung aus den eigenen Reihen. Wieso du auf der Arbeit als Zeugnis leben willst. Wieso du deine Kinder so erziehst, wie du es tust. Wieso du der Gemeinde dienen willst. Wieso du deine Ehe führst, willst zur Ehre Gottes. Wieso du auf die Straße gehst, um Menschen von Jesus zu erzählen. Wieso du vor dem Essen betest. Wieso du am Weihnachten an einem echten, bewussten und gezielten Gottesdienst teilnehmen willst. Wieso du vielleicht in die Mission gehen willst und deine Kinder auch. Wieso du dein Geld und deine Zeit für Jesus investierst. Und ja, wieso sich alles in deinem Leben um Jesus drehen muss. Leute, deine Familienmitglieder werden sich gegen dich erheben, um dich von deinem Weg abzuhalten. Widerstand kann auch von anderen Familienmitgliedern kommen, die sich Christen nennen. Oder von anderen Christen. Weil sie eine andere Auffassung haben von der Nachfolge, weil sie zu gesetzlich oder zu liberal sind oder aus welchen Gründen auch immer. Ein Widerstand kann auch von deinem eigenen Un- oder Missverständnis über das Leben der Nachfolge kommen. Von überall kann dieser Widerstand kommen. So war es bei Jesus. Und wenn dir deine Familie ihre Meinung, ihre Zuneigung, ihre Anerkennung oder die Familienvorzüge wichtiger sind als dein Herr und Retter, dann kann es dazu führen, dass du dich von deinem Weg der Nachfolge abbringen lässt. Indem die anderen Menschen deine Arbeit, dein Reichtum, deine Anerkennung, deine Bequemlichkeit und den Rest der Lüste der Welt wichtiger sind als deiner Retter. Denn wie war nochmal das größte Gebot? Wenn du Gott nicht mehr liebst als alles andere, dann ist alles andere zu einem was geworden? Götzendienst. Und was sagt Jesus dazu so deutlich in Matthäus 6, 27, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Jemand? Nein, niemand kann zwei Herren dienen. Jesus will radikale Nachfolge. Er will dein ganzes Herz, deine ganze Liebe, deine ganze Hingabe, auch trotz Widerstand. Aber lasst mich euch an dieser Stelle mal ermuntern, bevor ihr ganz zusammenbrecht und sagt, oh ja, so viel Widerstand und Ablehnung. Wenn Widerstand Teil deines Lebens ist, auch aus deiner eigenen Familie, dann lass mich dir eine Sache sagen. Du bist in guter Gemeinschaft. Denn jeder Christ hat mit Widerstand zu kämpfen. Ja, jeder auf seine Art, jeder aus unterschiedlichen Richtungen. Aber wir alle stehen im gleichen Kampf, im geistlichen Kampf gegen die eine ewige geistliche Familie Gottes, um uns von unserem radikalen Weg der Nachfolge abzuhalten. Das ist es, was wir heute sehen. Doch um gegen diesen Widerstand standzuhalten, musst du eine Sache klar und deutlich verstehen. Und das bringt uns zu unserer zweiten Aufforderung, damit du als Teil der Familie Gottes ein Leben der radikalen Nachfolge führen kannst. Und das ist die zweite Aufforderung. Erkenne die Priorität der ewigen Familie Gottes. Erkenne die Priorität der ewigen Familie Gottes. Wie hier Jesus selber klar macht in Vers 33, schaut er wieder zurück in unseren Text, wo Jesus jetzt antwortet und spricht: Wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Was ist das für eine Antwort wieder mal von Jesus hier? Wieso antwortest du mit einer Frage? Wusste er etwa nicht, wer seine Familie waren? Natürlich nicht. Doch Jesus hatte eine Angewohnheit, dass er immer wieder mit Fragen antwortet. Das ist ganz interessant. Wenn man mal genau zählt, sind es 307 Mal in den Evangelien, dass Jesus Antworten hatte, die Fragen beinhaltet haben. Warum? Weil er die Hörer, die Person und dann letzten Endes auch uns anregen will, zu nachzudenken, was ist die biblische Antwort? Was ist die richtige Antwort? Und wir können unzählige Male, 307 Mal, könnt ihr euch das angucken, selber zu Hause, wenn Jesus fragt. Er will die Hörer in ihr Herz reinsprechen, damit sie die Antwort finden. So auch hier. Und man könnte diese Frage in Vers 33 so lesen: Wer ist wirklich meine Mutter? Und wer sind wirklich meine Brüder? Und darum geht es hier. Das ist die ganze Frage. Wer ist meine Familie wirklich? Wer ist in Wirklichkeit deine Familie, wenn du ein Kind Gottes bist? Und diese Frage hatte bestimmt eingeschlagen wie eine Bombe damals, als er dann kam. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Warum? Weil in der jüdischen Kultur war die Familie was? Heilig, unantastbar. Wie wir es heute auch immer wieder hören, oder? Blut ist viel dicker als Wasser, oder? Kennt ihr das nicht? Was muss Maria gedacht haben, als sie gehört hat, wer ist meine Mutter? Was ist das? Ja. Die Jesus gestillt hatte, Windel gewechselt, großgezogen, mit aller Liebe, Hingabe, ihn die ganze Zeit begleitet hatte, sodass sie hier um sein Leben besorgt war. Was müssen seine Brüder gedacht haben? Ich meine, kommt schon Mütter, ja? Der Sohn, den du so sehr liebst, hört, den du hörst dann und der kommt und sagt dann vor allen Leuten, wer ist meine Mutter? Wie würdest du reagieren? Wie hättest du reagiert? Verletzt, tief getroffen? Aber Leute, ist so wichtig, dass wir eine Sache ganz klar hier verstehen bei dieser Aussage. Jesus stellte diese Frage nicht, um seine leibliche Familie zu verwerfen, um sie zu verachten oder als unwichtig darzustellen. Das ist in keinster Weise der Fall. Jesus liebte seine Familie. Das können wir durchweg sehen in den Evangelien. Dass er selbst am Kreuz hängt, erinnert euch, mit all der Qual und den Schmerzen. Was tat Jesus in Johannes 19,26, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, was? Frau, siehe dein Sohn. Jesus stellte sicher, dass seine Mutter versagt war. Selbst am Kreuz hängt, liebte er seine Familie und trug Leid um für sie. Doch Jesus machte hier in Markus 3,33 eine fundamentale Aussage, die so wichtig ist für uns. Denn es gibt eine Familie, die Priorität hat. Und diese Familie ist die geistliche Familie. Doch wer ist Teil dieser geistlichen Familie? Gute Frage. Johannes 1, 12 bis 13 sagt Johannes, allen aber, die Jesus aufnahm, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die nach seinem Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern die aus Gott geboren sind. So wichtig für uns zu wissen, wenn Gott dich errettet hat, wenn du dein Leben Christus übergeben hast, dann wurdest du biblisch gesprochen in die ewige geistliche Familie Gottes hinein adoptiert. Gott ist dein Vater, Jesus ist dein Bruder und Herr und diese neue geistliche Familie hat Priorität über allem. Und Jesus machte das immer wieder so deutlich. Kommt mal mit mir mit, Matthäus 10. Blättert ein bisschen vor Markus, das Evangelium. Matthäus 10, 34. Und danach machen wir weiter an Lukas. Einfach ein paar Stellen, um klarzumachen, welche Familie Priorität hat. Matthäus 10, 34 bis 39 sind bekannte Stellen, die wir vielleicht schon mal gehört haben. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist was? Der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Lukas 9, 59. Einfach wieder nach Markus weiterblättern. 9, 59 spricht Jesus weiter. Genau im gleichen Kontext, in den gleichen Aussagen sagte Jesus aber zu Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Da sprach er, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Was ist so schlimm daran? Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist meiner tauglich. Weiter in Lukas 14, 26. Eine weitere Stelle, die so oft so falsch interpretiert wird. So falsch verstanden. Da heißt es Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben nicht, so kann er nicht mein Jünger sein. Was will Jesus hier sagen? Sollen wir unsere Familienangehörigen hassen? Nein. Er macht klar, die geistliche Familie hat Priorität. Nochmal, die biologische Familie ist nicht unwichtig. Und nein, es bedeutet auch nicht, dass die Priorität der geistlichen Familie andere Befehle und Gebote aus Gottes Wort aushebeln, wie zum Beispiel Ehre deinen Vater und deine Mutter, selbst wenn sie ungläubig sind. Oder dass du deine Frau und deine Kinder als Priorität ansehen sollst, ob gläubig oder nicht. Das bedeutet es nicht. Sondern Jesus macht klar, wenn du errettet bist und Teil des Königreiches Himmels, der Himmel bist, dann gibt es eine Familie, die absolute Priorität haben sollte und muss. Und das ist die geistliche Familie. Die leibliche Familie ist verbunden durch Blut. Die geistliche Familie ist verbunden im Geist. Die leibliche Familie hat ihre Verbundenheit durch die Geburt in die Familie. Doch die geistliche Familie hat ihre Verbundenheit durch die Wiedergeburt im Geist. Die leibliche Familie ist zeitlich, aber die geistliche Familie ist ewig. Der Segen der leiblichen Familie ist groß, so wichtig, so wichtig. Aber der Segen der geistlichen Familie ist so unerschöpflich, gewaltig. Und was für ein doppelter Segen ist es, einfach nur, um das zu erwähnen, was für ein doppelter Segen ist es, wenn deine leiblichen Familienmitglieder auch deine geistlichen Familienmitglieder sind. Es ist so eine Gnade Gottes, die wir erleben dürfen. Wenn du immer noch sagst, ah, ich verstehe das nicht so ganz, wie soll ich das so verstehen, dass die eine Familie Priorität hat, wie soll ich das ausleben? Lass mich das euch einfach mal erklären. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder. Aber wer sind meine Kinder? Warum? Weil meine Frau Priorität hat. Ja, und ich muss meine Kinder spüren lassen. Wenn ich meine Frau umarme und die Kinder kommen, nein, es ist Mami-Zeit. Ist meine Liebe zu meinen Kindern dadurch unwichtig? Verachte ich deswegen meine Kinder? Nein. Aber meine Frau ist ein Fleisch mit mir. Und genau das will Jesus hier deutlich machen. Es gibt eine Liebe, die viel tiefer geht. Es gibt eine Familie, die Priorität hat und eine höhere Stellung in meinem Leben haben sollte. Und das bis in alle Ewigkeit. Und das ist die geistliche, ewige Familie Gottes. Und wir Christen stehen heutzutage in der Riesengefahr, die leibliche Familie, den Ehepartner, die Kinder, einzelne Familienmitglieder, die engsten Freunde oder alle anderen Dinge dieser Welt über die geistliche Familie zu stellen, über Gott, den Vater und Jesus, unseren Herrn. Und manche würden sogar sagen, naja, stimmt doch auch, Blut ist viel dicker als Wasser, aber nur, weil du diese Aussage als Christ total falsch verstanden hast. Denn die wahre Bedeutung heißt hier, Blut ist die Gemeinde Gottes und Wasser ist deine leibliche Familie. Nicht andersrum. Wie sieht es also in deinem Herzen aus? Wer hat Priorität in deinem Leben? Ja, du sollst deine Frau lieben, du sollst deine Kinder lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Aber über allem und vor allem anderen liebst du wen? Liebst du Gott als deinen Vater? Liebst du Jesus Christus als dein Herrn und Retter? Liebst du die geistliche Familie Gottes? Ist es bei dir so? Wenn nicht, dann tu Buße und lass dich wieder neu ausrichten vom Wort Gottes, heute durch Markus 3. Indem auch jetzt Jesus hier in Vers 33 und 34 seine Frage selber beantwortet, indem er sagt in Vers 34 in Markus 3, und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen. Jesus schaut die an, die bei ihm waren. In Matthäus 12, 49, der Parallelstelle, wird er noch anschaulicher, wo er seine Hände ausstreckt und sagt, und Jesus streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Hier seht, die meinen. Hier ist meine ewige geistliche Familie und diese hat Priorität. Auch Paulus macht dir diesen Punkt so deutlich, hört kurz zu. Galater 6, 10 ist so wichtig in diesem Kontext. Da heißt es, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Wichtig, wir sollen allen gegenüber Gutes wirken. Die sind uns nicht unwichtig, aber weiter. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das muss unsere Priorität sein. Das ist der Auftrag Gottes, das ist der Befehl für uns und unser Leben. Und das ist die fundamentale Aussage hier. Die geistliche Familie hat Priorität. Doch Jesus ist so gut, bleibt hier nicht stehen. Man könnte jetzt sagen, okay, lass uns schließen im Gebet. Jesus ist fertig, wir kommen zu Kapitel 4 das nächste Mal. Nein, Jesus bleibt hier nicht stehen. Das ist so wichtig. Es gibt nicht nur die allgemeine Aussage über die Priorität der geistlichen Familie, sondern Jesus definiert jetzt auch, wie wir erkennen können, wer eigentlich zu dieser geistlichen, ewigen Familie dazugehört. Denn damals wie heute gibt es so viele Menschen, die sich Christen nennen, aber an welchem Charaktermerkmal können wir eigentlich erkennen, wer wirklich ein Nachfolger Jesu ist? Und das bringt uns zu unserer dritten Aufforderung hier in Markus 3. Damit du als Teil der ewigen Familie Gottes ein Leben der radikalen Nachfolge führen kannst. Und es ist, erfülle den Willen Gottes als Teil der geistlichen Familie. Erwarte Widerstand. Und jetzt erfülle den Willen Gottes. Und Jesus spricht hier in Vers 35 die wichtigen und deutlichen Worte, wenn er sagt, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Und lest hier wirklich ganz genau, wirklich, wir müssen nochmal reinschauen und nochmal genau lesen. Es heißt hier nicht, die alleine seinen Willen hören, die den Willen kennen, die den Willen verstehen, und auch nicht die den Willen fühlen, sondern die den Willen Gottes was tun. Das ist das wichtigste Wort hier. Denn das ist wahrer Gehorsam von wahren Christen als Teil der geistlichen Familie im Tun des Willen Gottes. Aber Leute, lasst euch hier nicht irreführen und meinen, wir lernen hier irgendeine Werksgerechtigkeit. Gehorsam ist nicht der Grund deiner Errettung, sondern du bist errettet allein durch Glaube und Buße, gewirkt durch den Heiligen Geist in deinem ehemals toten Herz, allein aus der Gnade Gottes. Doch da der Glaube ohne Werke was ist? Tot? Richtig. So ist auch dein Gehorsam oder dein Glaube ohne Gehorsam tot. Dein Gehorsam ist also der Beweis deiner Beziehung zum Vater. Der rettende Glaube ist die Wurzel, aber der Gehorsam ist die Frucht. Denn wo wahrer Glaube ist, wird auch wahre Frucht sein. Was wir dann in Kapitel 4, und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, Kapitel 4 in Markus führt er diesen Punkt weiter aus. Die Frucht des wahren Gehorsams. Und wahrer Gehorsam ist, indem du den Willen Gottes tust. Und Gottes Wort ist voll von dieser Aussage. Und ich habe nur ein paar rausgepickt, einfach kurz mal aus dem Alten Testament. Das haben wir auch noch. Hesekiel 36, 26, 27 sagt der Herr eine so schöne Sache. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr meine Satzung wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Gott schenkt seinen Kindern ein Herz des Gehorsams. Weiter im Neuen Testament. Und wir bleiben nur im Johannesevangelium, deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Nach Lukas kommt Johannes. Johannes 3, 36, die Elberfelder ist ja ein Tick genauer. Wenn es heißt hier in Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und dann geht es weiter. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nicht glauben heißt also nicht gehorchen. Daher heißt Glaube zu gehorchen. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Geht es noch deutlicher? Wenn du Jesus liebst, gehorchst du ihm. Johannes 15, 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Als Freunde wollen wir gehorchen, weil wir ihm gehorsam sein wollen. Und dann noch abschließend Römer 6, 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Leute, das ist wahrer Glaube. Gehorsam in der Lehre, indem man was tut, den Willen Gottes. Doch warum, könnte man sich die Frage stellen, warum dieser Anhang hier in Vers 35? Warum ist Gottes Wort auch hier an so vielen Stellen? Warum ist Jesus Christus selbst so deutlich? Und warum müssen wir hier so deutlich sein? Weil die Christenheit heute in diesem Bereich des Tuns des Willen Gottes so viele Probleme hat und so unter Beschuss steht, wie vielleicht in keinem anderen Bereich. Und die zwei vielleicht größten Lügen, die zwei größten Sünden, die sich heute in so viele Gemeinden zu diesem Thema eingeschlichen und verbreitet haben, sind einfach zwei Hauptlügen zu diesem Thema des Tuns des Willen Gottes. Und die erste Lüge ist: Folge deinem Willen. Hauptsache, er fühlt sich gut an, irgendwie geistlich und irgendwie christlich. Vielleicht sagen es viele nicht exakt so, aber viele Menschen heute meinen, Gott nachzufolgen, oder? Viele nennen sich Christen heutzutage. So viele Dinge in so vielen Gemeinden heute sehen so geistlich aus und hören sich so christlich an, aber ist es wirklich Gottes Wille, der dort gelebt und verkündigt wird? Was sehen wir hier in Markus 3, 35 und an allen anderen Stellen? Was wurde so klar gesagt? Wir sollen den Willen tun, oder? Nein, wir sollen welchen Willen tun? Wir sollen einen guten Willen tun. Wer ist wirklich gut? Wir sollen einen christlichen Willen tun. Lass uns einen christlichen Willen tun. Aber was ist wirklich christlich? Wenn du damit meinst, Christus ähnlich, okay, bist schon nah dran. Also welchen Willen soll ich tun? Mein Willen? Nein, nein, nein. Gottes Wille. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, richtig? Und Leute, wenn du Gott hier wegnimmst aus Vers 35 und den anderen Stellen, dann bist du bei einer verwässerten Religion gelandet. Denn auf Gott kommt alles hier an. Und das ist so zentral. Denn woher wissen wir eigentlich? Oder woher kann ich diesen Willen eigentlich wissen? Okay, du bist so genau auf diesen Gotteswille. Aber woher kann ich den Willen Gottes überhaupt wissen? Sehr gute Frage. Eine so alte und so wichtige Frage. Wie kann man den Willen Gottes erkennen? Und die Antwort: einzig und allein aus Gottes Wort. Keine andere Antwort ist zulässig. Einzig und allein aus dem geoffenbarten Willen Gottes, aus seinem Wort, dem perfekten und heiligen Wort Gottes. Und es klingt so logisch, so einfach fast. Aber es wird von so vielen Kanzeln heute so verdrängt, Gottes Wort. Und die Wahrheiten aus Gottes Wort werden so verdreht heute. Und man hört immer mehr heutzutage: naja, du musst es nicht so ernst nehmen, was da steht. Oder ach, man muss es einfach anders sehen oder man muss es einfach im Zeitgeist neu deuten. Ach, sei nicht so radikal. Gott liebt dich, darauf kommt es an. Leute, das ist Ohrengekitzel der Kanzeln von heute. Doch Gottes Wort muss klar verkündigt werden heute. So wie Gottes Wort es auch wirklich gesagt hat. Weil wir nur dann den Willen Gottes kennen. Oder? Ist es nicht so? Wenn Gottes Wort falsch verkündigt wird, gar nicht mehr verkündigt wird, woher weißt du dann den Willen Gottes? Und wenn du den Willen Gottes nicht kennst, dann kannst du seinen Willen auch nicht tun. Und wenn du seinen Willen nicht tust in deinem Leben, was ist dann gleich das Resultat? Dass du ihn auch nicht verherrlichen kannst. Warum? Weil wir seinen Willen nicht kennen und nicht danach leben. Und das ist so zentral für unser Leben. Und Jesus selbst, geht mal zu Matthäus 7, 20, 21. Jesus selbst hat diesen Punkt einmal so klar gemacht. Und als ich hier in diesen Text geschaut habe, ist mir auch nochmal so von den Schuppen von den Augen gefallen. Eine Stelle, die man so oft gelesen hat, vielleicht in seinem eigenen Leben. Jesus macht hier so einen wichtigen Punkt. In Matthäus 20, 21. Da sagt er: nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel was tut. Hört sich bekannt an, der zweite Abschnitt. Aber warum ist der Herr hier so radikal? Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen Wundertaten vollbracht? Diese Leute hier behaupten, den Willen Gottes getan zu haben, indem sie geweissagt haben und Dämonen ausgetrieben und Wundertaten vollbracht. Und man könnte fast sagen, juppie, wow, Gott wirkt. Wie reagiert Jesus hier in Vers 23? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wow, was ist hier los? Warum ist Jesus so hart? Leute, gebt uns Gottes Wort, den Befehl zu weissagen, neue Dinge zu sagen. Nein. Gibt uns Gottes Wort den Befehl, Dämonen auszutreiben? Nein. Gibt uns Gottes Wort den Befehl, Wundertaten zu vollbringen? Nein. Was kann es also nicht sein, was Sie hier tun? Sie tun nicht den Willen Gottes. Richtig? Denn in unserem Leben und in unseren Gemeinden geht es nicht um all die Dinge, die Gott nicht gesagt hat, sondern es muss um die Dinge gehen, die Gott gesagt hat. Was sein Gesetz, sein Wort wirklich sagt, und deswegen sagt er, ihr Gesetzlosen, weil ihr so geistlich lebt, aber es ist nicht aus meinem Wort. Es ist nicht mein Wille. Nochmal, der Wille Gottes ist nicht, was sich biblisch anhört, was geistlich aussieht oder was sich himmlisch anfühlt, sondern der Wille Gottes ist einzig und allein sein Wort. Und was es auch wirklich sagt. Sein Wille ist sein Wille, nicht mein Wille. Nicht ein Halbwille. Nicht ein verdrehter Wille. Und soll ich euch ein Beispiel geben von einem ausgeführten, verdrehten Halbwillen Gottes? Ihr müsst ganz am Anfang die Schrift gehen. Ja? Wo Satan auftritt mit den Halbwahrheiten Gottes. Und dann Eva vollkommen verdreht, Halbwahrheiten antwortet und dann vollkommen fällt. Das ist der Durcheinanderwerfer, der Teufel. Das ist die erste Lüge, die so weit verbreitet ist, sodass sie sich wie Gift in Gemeinden ausgebreitet hat. Doch wir müssen ganz entschieden diese Irrlehre ablehnen. Denn es gibt nur einen Willen, und das ist der Wille Gottes aus seinem Wort. Und wir müssen Buße tun, wenn es in unserem Leben der Fall ist. Und wieder zurückkommen zum Wort und wirklich aufschlagen und sagen, was ist dein Wille, Herr? Lass ihn mir, offenbare ihn mir, dass ich ihn sehe. Die zweite Lüge, die wir in so vielen Gemeinden heute sehen, die sie so verbreitet hat. Du kannst, und das hört es genau zu, diese Lüge. Du kannst ein Christ sein und sporadisch in die Gemeinde gehen. Du kannst ein Christ sein und manchmal oder gar nicht die Bibel lesen. Du kannst ein Christ sein, der selten oder gar nicht betet. Du kannst ein Christ sein und manchmal geben und wenn dann, ach, kommt es eh nicht drauf an. Du kannst ein Christ sein und den Rest der Woche so leben wie die Welt. Und nur am Sonntag gibst du dich ein bisschen anders. Leute, das ist eine Lüge aus der Hölle. Wie auch die erste Lüge. Es sind die Lügen vom Vater, der Lüge von Satan selbst, nicht von Gott. Willst du wissen, was Gottes Wort sagt, was wirklich sein Wille ist? Dann lies Markus 3, 35 noch einmal und dazu vielleicht auch Lukas 8, 21, die Parallelstelle von Markus 3, 35. Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Ein Täter des Wortes zu sein, heißt es also, ein wahres Familienmitglied der geistlichen Familie zu sein. Und was, das ist so interessant, auch wieder da in Lukas 8, den Kontext zu sehen. Wir haben keine Zeit, da reinzuspringen und dass ihr das aufschlagt, aber im Kontext, im direkten Kontext davor von Lukas 8, was Markus nicht erwähnt, geht es in 16 bis 18 darum, dass ein Christ sich nicht verstecken soll, sondern ein Licht sein soll. Und das sollen wir sein als Christen, indem wir den Willen Gottes tun, uns nicht verstecken, sondern indem wir regelmäßig in die Gemeinde kommen. Indem du regelmäßig die Bibel liest, täglich sie dein Brot isst und du sie zusammen mit anderen studierst und sie dann auch anwendest. Indem du ein froher Geber bist und all dein Gut in das ewige Reich investierst. Indem du als Christ lebst und das jeden Tag der Woche. Indem du ein Licht bist, indem du Jünger machst und indem du Gott verherrlichst. Das ist das radikale Leben von radikalen Nachfolgern der geistlichen Familie Gottes. Und das ist der Wille Gottes. Aber lasst mich euch auch an dieser Stelle noch kurz sagen, damit ihr euch auch nicht wieder verleiten lasst. Wir sprechen natürlich hier nicht von geistlicher oder sündloser Perfektion. Jeder sündigt, auch nach seiner Wiedergeburt, außer, nein. Also hört genau zu, wenn Gott ein gutes Werk, wenn wirklich Gott ein gutes Werk in dir angefangen hat, dann wird er was? Es auch vollenden. Und das bedeutet, dass du dein ganzes Leben lang wachsen sollst und als wahrer Christ wirst du das auch. Ja, es wird mal hoch und mal runter gehen, wir haben Höhen und Tiefen, wir kennen das alle, oder? Und du wirst in Sünde fallen und dennoch ist dein Leben geprägt von einem progressiven Wachstum, stetig aufwärts, indem du wächst in der Erkenntnis, wächst in der Liebe, wächst in der Gnade und wächst in der Hingabe für deinen Herrn, indem du in Christus Ähnlichkeit wächst. Und wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist, ich kann dich auch nur wieder aufrufen, brauchst du den persönlichen Retter als dein Herrn. Du kannst es nicht aus dir, du kannst es nicht durch dich, durch deine Werke, sondern nur mit Jesus Christus in dir. Also belüge dich nicht weiter, indem du dir einredest, ich bin ein Christ, lebe aber wie die Welt. Denn wenn du wahrhaftig wiedergeboren bist, dann wird Gott dein Herz und dein Leben so erfüllen, als eine neue Kreatur in Christus. Er wird dir den Heiligen Geist geben, der dich umwandeln wird von einem Sklave der Finsternis zu einem Sklave des Lichts. Er wird so in deinem Leben wirken, dass du gute Werke vollbringen wirst, die Gott vorher bereitet hat. Und ja, nochmal, nicht immer perfekt. Warum? Weil es immer wieder Widerstand gibt. Aber dennoch willst du und trachtest du danach, den Willen Gottes zu tun, konstant. Das ist deine Ausrichtung deines Lebens, der Wille Gottes in seinem Wort. Denn das ist ein wahres Familienmitglied der wahren Familie Gottes. Es ist interessant, wie Jesus hier in Markus 3, 31 bis 35 die Sachen aufbaut. Denn wenn man das alles so hört, auch die radikale Nachfolge, wieder so ein Titel, radikal. Leute, wenn du so leben willst, radikal, hingegeben als Nachfolger, dann muss dir eine Sache klar werden, und das war am Anfang von unserer Predigt, dann wird Widerstand gegen dich aufstehen. Denn radikale Nachfolger Jesu werden Anfechtung erleben. Nicht ob, sondern sie werden. Deine eigene Familie, andere Menschen, ja auch andere Christen und auch dein eigenes Fleisch, alles wird sich gegen dich versuchen zu erheben und dich abzubringen, denn es ist ein geistlicher Kampf. Jesus steckte in einem ähnlichen geistlichen Kampf wie wir, sein ganzes Leben lang, bis er am Kreuz hing. Doch, und das ist so wichtig, und das ist der Punkt, den Jesus hier machen will. Du kannst diesen Kampf nicht alleine schaffen. Du sollst diesen Kampf nicht alleine schaffen. Und du stehst in diesem Kampf nicht alleine da. Das ist der ganze Punkt, den Jesus hier machen will. Du bist Teil der ewigen Familie Gottes. Und als Teil dieser ewigen geistlichen Familie dürfen, sollen und müssen wir so eng wie möglich zusammenstehen, wie mit keiner anderen Gemeinschaft. Damit wir als Einheit uns gegenseitig helfen, gerade dann, wenn wir straucheln, angefochten werden und dann, wenn sich Widerstand gegen uns erhebt, müssen wir zusammenstehen als eine Familie. Denn das bedeutet, dass ein Teil der ewigen Familie sein zu dürfen, indem wir hinschauen auf unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Wie ein englischer Autor, das auch nochmal zum Ende so klar gemacht hat, hört kurz zu, das Zitat, wo er schreibt, wir wurden gereinigt mit dem gleichen Blut, wiederhergestellt durch den gleichen Geist. Wir sind Bürger der gleichen Stadt, Sklaven von dem gleichen Herrn, Leser der gleichen Schrift, Anbeter vom gleichen Gott. Die gleiche Kraft wirkt in dir wie in allen anderen. Deswegen bist du hingegeben wie die anderen. Sie sind deine Brüder, Schwestern, Väter und Kinder und Mütter. Ob du sie magst oder nicht, wir gehören zusammen. Du hast eine Verantwortung ihnen gegenüber, welche in Liebe ausgeführt werden muss. Solange wie du auf dieser Erde lebst, bist du ihnen schuldig. Ob sie viel oder wenig gemacht haben, Christus hat alles vollbracht. Und er fordert, dass deine Schuldigkeit ihnen gegenüber auf seine Familie übertragen wird. Das ist die Priorität der Familie Gottes, die wir leben dürfen, sollen und müssen, gerade in unserer heutigen Zeit. Also mach deine Familie nicht zum Götzen oder andere Dinge, sondern lebe Christus zentriert. Sei nicht übermäßig besorgt um deine Familie, indem sie nur noch in dem Zentrum steht, sondern vertraue auf Gott, der wirken wird nach seinem perfekten Willen. Vernachlässige nicht deine Ehe wegen deinen Kindern, sondern liebe deine Frau zuerst. Ja, liebe Christus über allem anderen. Vernachlässige deine Gemeindezusammenkünfte nicht wegen deiner Familie, sondern integriere sie, lade sie ein. Zeig ihnen, wie Christen leben, die hingegeben sind der einen Familie. Und letztens, versuche das alles nicht aus dir selbst. Versuche nicht aus dir selbst zu gehorchen, sondern komm zum Herrn, tu Buße, folge ihm nach. Und das nicht nur ein bisschen, sondern radikal. Denn das ist, was er fordert von uns. Die ganze Liebe, die ganze Hingabe als Teil der ewigen Familie Gottes. Zu deinem ewigen Segen und zu seiner ewigen Anbetung. Amen. Lass mich noch kurz beten. Treuer Gott und Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Und wir wollen dir wirklich bekennen, dass wir immer wieder in unserem Leben vielleicht dazu neigen, nach den falschen Dingen zu trachten, für die falschen Dinge zu leben, vielleicht auch den Fokus immer wieder zu verlieren, worum es wirklich geht. Die Geschäftigkeit des Lebens, der Trubel der Familie, alle Aufgaben, Pflichten, die wir zu erfüllen haben. Genauso war es bei dir, wie du gedient hast. Und dennoch war dein Fokus klar. Deine Ausrichtung war gesetzt. Und Herr, wir beten, dass du uns diese gleiche Ausrichtung gibst auf dein Reich, auf das ewige Reich, auf die ewige Familie, auf dich als den ewigen, herrlichen Gott, der sich so erniedrigt hat, um uns zu retten. Danke, Herr, dass wir in dieser ewigen Familie leben dürfen, wenn du uns erkauft und errettet hast, dass wir diese Vorzüge genießen dürfen in jeder Hinsicht mit dir, dem Heiligen Geist und jedem, der in dieser Armee Gottes steht, Seite an Seite für den geistlichen Kampf. Oh, lass uns diesen Blick noch mehr haben, den noch mehr ausleben, indem wir Sorge tragen füreinander, uns gegenseitig mitziehen, damit wir zusammen dir entgegengehen, indem wir auch zusammen standhalten gegen jeden Widerstand, der sich gegen uns erhebt, indem wir deinen Willen tun, denn das ist dein Wille. Und wir wollen dein Wort kennen, wir wollen deinen Wille tun, weil wir wissen, das ist dein Weg, der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und das ist die enge Pforte, durch die wollen wir, indem wir deinen Willen tun und ihnen gehorchen. So führe und leite uns durch deinen Geist, wirklich. Schenke uns Buße, da wo Buße notwendig ist, richte uns neu aus, indem wir in deinem Wort und in der Gemeinde Gottes, wo dein Wort klar verkündigt wird, danach suchen und trachten, dir zu gefallen, durch deinen Willen. In Jesu Namen. Amen.